Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Wir machen einen Teil 2 und zwar mit dem Thema DAFS, also Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Kultursensibilität und Sprachsensibilität mit den netten Damen von Die Denkstation, Marion und Anna. Habt ihr schon gehört, wer das ist in Teil 1? Und nun kommt der Teil 2 dazu. Hi, ihr beiden.
Hi.
Ja, hallo.
Schön, dass wir hier sein können.
Das ist ja euer Spezialgebiet, Kultursensibilität und Sprachsensibilität, wie man im ersten Teil schon wunderschön hören konnte. Wollt ihr vielleicht noch mal so ein bisschen sagen, was für euch das bedeutet, wenn man Sprachsensibilität im Unterricht oder im Pflegekontext bespricht, behandelt?
Ja, erstmal geht es ja darum, dass man seine Sprache bewusst einsetzt und diese Sprache auch dazu nutzt, um Menschen zum Lernen zu bringen. Wichtig ist uns dabei immer zu sagen, dass es sich bei dem Thema Sprachsensibilität nicht nur darum handelt, Menschen mit internationaler Geschichte, die viele unterschiedliche Sprachen sprechen, zu befähigen, was zu verstehen, sondern dass es auch Menschen sein können, die vielleicht eine niedrige Literarität haben, also die so dass Sprache und Worte und Schrift vielleicht nicht so genossen haben wie andere. Ne?
Genau. Also das ist ja das, auf das wir treffen und worauf wir achten.
Das Fachwissen.
Vielleicht können wir vorher noch mal eben erklären, was denn DAF DATS auch bedeutet, oder?
Ja, wo auch der Unterschied vielleicht
genau.
Zwischen DAF und DATS, ja.
DAF, also Deutsch als Fremdsprache. Ja, das ist ein bisschen wie der Fremdsprachenunterricht, den ich auch gemacht habe, Englisch, Französisch in der Schule. Das heißt, ich konnte ganz entspannt in den Unterricht gehen und nach 90 Minuten Fremdsprachenunterricht konnte ich aber ganz normal meinen Alltag in meiner Herkunftssprache weiterleben. Und Deutsch als Zielsprache ist eben der Unterschied, dass die Menschen Deutsch lernen, um ja damit einfach im Alltag zu leben, zu arbeiten, sich zu organisieren, Behördengänge zu machen, einfach zu leben, Menschen kennenzulernen und eben bei uns die Ausbildung zu absolvieren. Da ist viel mehr noch als Sprache, als nur die gesprochenen Worte zum Beispiel, sondern es gehört viel, viel mehr noch dazu, wie Betonung, ja,
was Mimik, sagt man,
Mimik, Gestik, Dialekt.
Dialekt, genau, Worte, deutsche Kultur.
Genau.
Deutsche Kultur auch. Was ich oft auch bei DAF oder bei DATS vermisse, ist halt auch diese selten berücksichtigt wird, dass die Pflege ja auch nochmal eine eigene Kultur hat und eine eigene Sprache. Also ich glaube, da fängt es ja schon im Deutschen an, Haargummi oder Zopfhalter. Aber in der Pflege gibt es ja auch so viele Begriffe wie Schieber, Steckbecken und so weiter, die es im Englischen oder in anderen Sprachen eben nicht gibt. Und dann braucht der zusätzlich auch immer noch pflegerische Deutsch.
Das ist tatsächlich auch was wir bei uns mit an der Akademie, an der wir tätig sind, ins Leben gerufen haben, ne? Dass dort eben nicht Deutsch unterrichtet wird, wie man das so kennt als Deutschunterricht, sondern es geht um Deutsch in der Pflege. Weil auch das ein großes Thema ist, was du gerade beschrieben hast, dass man für manche Begrifflichkeiten Unterschiede verwendet. Also wir machen das immer deutlich mit dem Thema des Surfbretts. Also eine weiße, lange Binde, die man häufig bei Wöchnerinnen einsetzt, die wird bei dem einen oder anderen Strampelpeter genannt, bei dem nächsten wird sie Surfbrett genannt. Und ich stelle mir einfach nur den Auszubildenden vor, dem gesagt wird, hol mir mal ein Surfbrett.
Ach du je.
Genau, ach du je. Derjenige, der damit noch nie in Berührung gekommen ist, der kann sich nicht vorstellen, was das ist. Und die Vorstellung, mit so einem Surfbrett über die Station zu laufen, ist sicherlich eine andere als mit einer langen weißen Binde.
Genau. Dann sagtest du ja gerade schon, also die Fachsprache, der ist Umgangssprache, wo Anna jetzt auch gerade das Beispiel genannt hat, die Formelsprache, wir sprechen ja ganz viel auch mit Abkürzungen.
Ja.
Wir haben I als Harnwegsinfekt oder Hinterwandinfarkt. Ja, bei dem zweiten muss man auch wieder viel schneller werden auf der Station. Und da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Wofür steht AP als Abkürzung? Für Anus Preta, für Angina Pectoris, für
Altenpflege.
Ja, oder OB.
Ohne Befund, ja. Ne? Oder,
genau.
Ja.
Oder das Periodenprodukt kann es auch sein, zum Beispiel.
Kann auch sein, ja, genau.
Ja, das ist ja auch so interkultureller Austausch und Integration, glaube ich, auch so ein bisschen, weil man integriert sich ja auch in die Sprache, indem man die Sprache versteht. Und es ist ja auch eine andere Kultur in Kliniken, in Hauskrankenpflegen oder in Langzeitpflegeeinrichtungen. Ich finde immer, dass auch die Pflegeempfängerinnen je nach Pflegesetting ja auch da andere Kulturen herrschen. Also kann man, Pflege ist auch nicht gleich Pflege. Je nach Pflegesetting ist das schon auch unterschiedlich.
Ja, sogar kann man sagen nach Wohnbereich oder nach Station, ne?
Genau, also, nach Fachbereich.
Ja, und noch nicht mal Fachbereich, ne? Wir haben die Situation, du hattest die Situation mal mit der Herzklinik, in der du warst.
Ja, ich habe ja erst in der Onkologie gearbeitet, viele Jahre, und dann wurde die neue Herzklinik gebaut und sollten einige Mentoren auch mit in die Herzklinik gehen für 3 Monate. Und im Endeffekt war ich dann auch ein bisschen länger da. Das war auch ganz spannend. Und ja, es gab dann die Übergabe und AP. Und ich dachte, oh Gott, ich werde hier in der Herzklinik nur noch Anuspräta-Versorgung machen, weil ich das aus der Onkologie einfach als feste Abkürzung kannte. Und im Endeffekt stand dort eben der AP für Angina pectoris. Ich habe Deutsch als Herkunftssprache. Ich habe an der Klinik meine Ausbildung gemacht, da gearbeitet. Und trotzdem habe ich mich extrem unwohl gefühlt in den ersten Tagen, Wochen, wegen solcher Kleinigkeiten, aber auch, weil ich den Fachbereich nicht so kannte. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass Auszubildende oder auch Pflegekräfte, die aus dem Ausland angeworben werden, ja ganz viel Druck haben, sich hier zu beweisen. Sie wollen die Ausbildung schaffen, sie oder müssen die Ausbildung schaffen, sie wollen hier arbeiten und leben. Das ist immer noch mal was anderes, als wenn ich auch für 3 Monate in eine andere Klinik gehe und dann komme ich ja wieder zurück in mein vertrautes Umfeld und meine Existenz hängt nicht davon ab.
Genau, die Existenz hängt ja bei denen von ab und der Aufenthaltsstatus und so weiter und so fort. Vielleicht versorgen sie noch ihre Familien im Heimatland mit und da hängt sehr viel mehr Druck hinter als, also Leistungsdruck vielleicht auch, als bei anderen. Und was ich aber, wie ist denn eure Meinung, kann man das so als einzelne Lerneinheiten sehen oder muss das eigentlich in jeden Unterricht mit rein?
Das muss in jeden Unterricht mit rein, das kann man gar nicht als einzelne Lerneinheit sehen. Jeder Dozent muss sich dessen bewusst sein, welche Menschen er da vor sich sitzen hat und wie unterschiedlich und wie vielfältig die Menschen sind, welche unterschiedlichen Sprachniveaus sie haben, welche unterschiedlichen Kompetenzen. Und ja, da muss tatsächlich der Dozent der Aktive sein, der bestimmte Methoden anwendet, die dann auch sprachsensibel und kultursensibel sein sollten.
Sie sind bei uns an der Akademie Ansprechpartnerin für Auszubildende mit DATS als Herausforderung. Führen mit Auszubildenden, die ja den Wunsch nach einem Gespräch haben oder den Bedarf haben, Einzelgespräche. Und da können wir auch nicht mit der Gießkanne darüber schütten, diese Methoden oder diese Apps sind einfach hilfreich, sondern wir müssen ganz genau schauen, welche Bedarfe hast du denn? Und bei der einen jungen Mutter würde es helfen, wenn sie ganz viel Smalltalk auch einfach zusätzlich im Kindergarten mit anderen Eltern macht, auf der Station, sich vielleicht deutsches Fernsehen anschaut, deutsches Radio hört und sagt einfach, nein, das mache ich nicht. Weil sie ganz anders sozialisiert ist und sehr ja fachorientiert oder sehr sachorientiert auch einfach. Für andere ist das genau die richtige Idee. Manche haben Schwierigkeiten mit ganzen Fachbegriffen. Für andere sind genau diese Fachbegriffe viel, viel leichter, weil sie ähnlich der Herkunftssprache sind. Oder wir haben ja auch Auszubildende, die schon verschiedene Ausbildungen gemacht haben und jetzt in Deutschland dann einfach nochmal die Pflegeausbildung zusätzlich machen oder weil das nicht anerkannt wird, weil dann gesagt wird, mach nochmal ein Jahr hier die Pflegefachassistenzausbildung als examinierte Pflegekraft, damit du die Sprache besser lernst. Das hat dann viel mit den unterschiedlichen Sprachen zu tun, mit den Kenntnissen, die man hat. Und da muss man schauen, ja, wie passt es denn dann auch?
Oh, da hast du meine Frage schon vorweggenommen mit den Tipps. Aber es ist sehr individuell, so wie Menschen individuell sind, wie deren Biografie individuell ist, wie deren internationale Lebensgeschichte individuell ist, kann man, glaube ich, gar nicht sagen, dass das immer der richtige Weg ist.
Genau. Ein Patentrezept gibt es nicht.
Und wie sprachaffin bin ich auch?
Ja.
Nur, dass ich die gleiche Herkunftssprache habe und das gleiche Alter und so weiter, aber der eine hat ein bisschen mehr Sprachtalent, der andere weniger. Der eine wohnt vielleicht allein im Wohnheim und hat außerhalb von Schule und Stationsalltag kaum Kontakte, also deutschsprachige Kontakte. Andere wieder vielleicht sehr viel mehr.
Ja, das stimmt. Also auch sprechen hilft vielleicht, ja. Und dann kommt es darauf an, wie man da auch eingegliedert ist. So, oder hat man nur Leute um sich rum im Freundes- und Bekanntenkreis, die gleiche Sprache sprechen? Dann muss man ja nur im beruflichen Kontext zum Beispiel Deutsch sprechen.
Stimmt. Ja, aber das ist dann so, im beruflichen Kontext müssen wir viel mehr dahin kommen, dass unsere Auszubildenden auch die Chance bekommen, sprechen.
Ja,
weil,
das stimmt.
Wir erleben viele Hemmungen, dass man sagt, nee, das kann ich dem noch nicht zutrauen und nee, ich mache das mal, weil das geht schneller, wenn ich das jetzt selber mache. Aber die Schwierigkeit ist dann da, die Wertschätzung für den verfehlt so ein bisschen, auch wenn ich es vielleicht gut meine, aber ich traue dem bestimmte Dinge nicht zu und degradiere den vielleicht in irgendeiner Weise, unbewusst vielleicht auch noch. Und trotzdem schildern uns die Auszubildenden es häufig, dass sie das Gefühl haben, sie müssen mehr als 100% geben und sich immer mehr behaupten als Auszubildenden mit eben deutscher Geschichte.
Guter Hinweis, also auch nicht das Aufnahmegespräch einfach selber zu machen, sondern das muss man auch genauso 10, 20 Mal üben, wie man vielleicht Blutdruck messen üben muss, um die Fähigkeiten dazu und Fertigkeiten dazu zu trainieren. Und dazu gehört ja auch die Sprache, um gut zu verstehen. Das wäre zum Beispiel auch eins, sowas nicht einfach nicht machen lassen, nur weil der nicht vielleicht ganz so gut spricht, sondern gerade dann machen lassen oder einen Text vorlesen lassen oder ähnliches. Richtig. Wie seht ihr die Piktogramm-Idee, dass man sagt, man arbeitet mit Bildern, um ein besseres...
Also Wort, Bild und Schrift wäre in Ordnung. Das ist was, wo wir sagen, das ist gut. Aber nur ein Piktogramm. Das Beispiel haben wir eigentlich häufig, ne, mit dem Thema der Toilette. Jetzt zeigen wir eine Toilette als Piktogramm. Was bedeutet das? Ne, wenn da wird einfach ein Bild vorgehalten, die Toilette. Muss derjenige auf die Toilette? War er auf der Toilette? Konnte er nicht zur Toilette? Also da gibt es so viele verschiedene Dinge.
Auch Toilette, also unsere europäische Toilette, gibt es ja in anderen Ländern gar nicht. Also in Thailand oder so, da sieht die Toilette ganz anders aus.
Genau, wir können auch in Europa bleiben, ne? Wenn wir an Frankreich denken. Da hat Marion immer eine schöne Anekdote.
So, ja, ich war in Südfrankreich unterwegs, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her mit meiner Schwester. Und ich musste wirklich nötig zur Toilette. Und ja, dann hat man mich auch in einen Raum geschickt mit einem Loch auf dem Boden. Und irgendwann ist ja auch so der Druck da, dass man denkt, so, ich muss jetzt wirklich mal zur Toilette. Aber was soll ich hier in diesem Raum? Und bin wieder rausgegangen und habe weitergesucht. Und ja, es war schon auch wirklich schwierig. Das habe ich noch als sehr unangenehm auch in Erinnerung.
Absolut. Also ich kann auch sagen, ich habe mal den eigenen Podcast auch im Unterricht benutzt, dass der angehört werden sollte und mitgeschrieben werden sollte, um für ein Thema zu sensibilisieren, also so als Einstieg. Und da waren auch sehr viele Schüler in dem Kurs, die nicht Muttersprachler waren und die haben viel, viel länger gebraucht. Also war auch angesetzt für 90 Minuten, die Stunde damit zu füllen. Und die Folge an sich ging so eine Stunde. Und dann dachte ich, ach komm, das geht ja locker und dann kann man nebenbei mitschreiben und dann haben natürlich die Nicht-Muttersprachler, soweit habe ich dann im Vorfeld nicht drüber nachgedacht, gesagt, dass sie über 2 Stunden gebraucht haben, weil die vor- und zurückgespult haben und ganz langsam gestellt haben und immer wieder stoppen mussten und auch Probleme hatten. Also ich habe ja auch einen Dialekt und der ist authentisch. Damals auch mein Uni-Professor, als ich den Master in Pflegepädagogik gemacht habe, hat auch gesagt, ich sollte mir angewöhnen, Hochdeutsch zu sprechen, weil man als Lehrer Hochdeutsch spricht. Fällt mir immer schwer, bin so sozialisiert worden und ich bin dann auch authentisch. Je nervöser ich werde oder je mehr ich erzähle und je länger ich hintereinander Sätze erzähle, je eher rutsche ich in den Dialekt. Nun ist es ja auch schwierig. Der Berliner Dialekt, finde ich, geht noch im Vergleich zu anderen Dialekten in Deutschland. Er ist nur ein bisschen härter. Aber da war halt so die Rückmeldung, sie mussten dann stoppen und ganz langsam und nochmal zurückspulen und hatten dann auch, das habe ich jetzt das richtig aufgeschrieben und haben ganz, ganz fleißig wirklich den kompletten Inhalt wie so ein Transkript. Also sie konnten dann auch nicht entscheiden, obwohl die Aufgabenstellung ganz klar war, welche Sachen sie mitschreiben sollten. Zum Beispiel nur die Symptome der Erkrankung, die da besprochen wird. Wir haben alle mitgeschrieben. Das war also wirklich fast wie so ein Transkript. Und dann habe ich auch gedacht, okay, alle klar. Da ist vorher eine andere Einführung oder eine Übung gebraucht, damit die Nicht-Muttersprachler damit leichter umgehen können. Oder nur den Teil hören am Ende, der die Zusammenfassung ist. Dass die klarer eine begrenztere Aufgabenstellung vielleicht kriegen, dass sie nur den letzten Teil anhören, nur die Zusammenfassung, um dann eher entscheiden zu können, was wichtig und was unwichtig ist. Es ist super schwer, glaube ich, wenn man eine andere Sprache spricht, zu entscheiden, was ist jetzt wichtig.
Ja, ich würde da was... Oh, ja. Wir beide würden
gleichzeitig.
Sicherlich, ja, andere Dinge noch mit empfehlen. A, dass man sogenannte Vorentlastung schafft. Also Vorentlastung bedeutet, dass ich mir für die Auszubildenden Verstehensinseln schaffe. Vielleicht hast du den Podcast gehabt und da waren bestimmte Begrifflichkeiten drin, von denen du selber ausgehen konntest, boah, vielleicht versteht die jemand nicht. Und dann eine Vokabelliste anfertigen von genau diesen Begrifflichkeiten vorab, bevor überhaupt der Podcast gesendet wird, und würdest die dann auch beschreiben. Du machst 3 Spalten, die erste Spalte von dem Begriff, den du hast, dann eine Spalte, in der du beschreibst, was dieser Begriff bedeutet, und eine 3. Spalte für die Auszubildenden, damit die sich in ihrer Herkunftssprache oder in ihrem Sprachcode oder wie auch immer, was sie nutzen, dort noch ihre eigene Idee hinschreiben können. Das ist erstmal eine sogenannte Vorentlastung, um da zu gucken, welche Begrifflichkeiten kommen überhaupt, um da auch zu schauen, ja, dass sie mit den Begrifflichkeiten klarkommen. Das andere, was wäre, je nach Inhalt des Podcasts, könnte man mit Bildern schon mal so einen kleinen Einstieg machen. Worum geht's denn da eigentlich in dem Podcast? Also, dass die nicht nur die Schrift haben, sondern sowohl die Schrift als auch, ja, das Wort, also auch zum Mitlesen, ne? Also, wie so ein Transkript, das, was die jetzt erstellt haben, hättest du denen genauso mit erstellen können. Das wäre ein Beispiel gewesen. Nur die Zusammenfassung zu haben, ist wieder etwas, wo man sagt, naja, das ist eine gute Idee für den Anfang, also dass sie vielleicht den hören, aber trotzdem den gesamten Podcast auch haben zum Hören. Ich könnte auch hingehen und sagen, im Unterricht machen wir den Podcast, ich stelle den schon mal, weiß ich nicht, auf eine Plattform, bei uns ist es Moodle zum Beispiel, damit ihr euch den vorher schon anhören könnt, damit sie die Gelegenheit haben, mitzukommen. Wir machen das mit vielen Artikeln. Wenn wir mal einen Artikel lesen, dann A, gibt es die Vokabelliste, es gibt eine Vorentlastung und die Möglichkeit, den Artikel eben vorher schon zu lesen, weil die Auszubildenden sich durchaus bewusst sind, dass sie mehr Zeit benötigen.
Ja, die müssen ja auch immer mehr arbeiten. Also das ist ja irgendwie eine höhere Lernleistung als jemand, der Muttersprachler ist, der das immer querliest und fertig ist, so nach dem Motto. Der braucht ja vielleicht 10, 20 Minuten und jemand, der nicht Muttersprachler ist, braucht ja die dreifache Zeit quasi, weil die Übersetzungsleistung und das Verständnis und das richtig machen wollen und gleich abspeichern wollen, also der Anspruch ja auch ein ganz anderer ist. Und ja, also meine Logik war so, naja, es ist ja ein auditives Medium. Dadurch schwutet ja schon auch ein bisschen die deutsche Sprache zu verstehen. Da müssen sie ja vielleicht auch tun in Gesprächen. Sie müssen ja die Sprache verstehen können. Und dass es aber eine Einbettung vor und danach braucht, nochmal für Nicht-Muttersprachler, war auch ein sehr guter Lerneffekt. Also die Fallbeispiel in schriftlicher Form gebe ich immer mit raus. So. Und ein Muttersprachler braucht es nie, dass er da nochmal rüberliest. Aber ein Nicht-Muttersprachler braucht schon noch quasi das zum Mitlesen.
Ja, also wir im Unterricht, wenn wir Texte rausgeben, wir teilen sie ein mit zum Teil auch mit Überschriften, ne, dass es so einzelne Abschnitte gibt, Sinnabschnitte. Was ich schon auch mache, ist gerade so am Anfang der Ausbildung, wo es ja erst auch mal darum geht, die deutsche Sprache auch im Unterrichtsgeschehen und so weiter zu lernen, dass ich Fallbeispiele einfach übersetze. Da gibt es ja tolle Übersetzer, DeepL zum Beispiel, da kann ich ganze PDF-Dateien reinziehen und ich weiß jetzt, diese 6 Herkunftssprachen sind in dem Kurs vertreten. Es spricht ja nichts dagegen, ganz am Anfang mal einen Fall auch in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Die stelle ich dann auch mit auf die Lernplattform. Und ich tue mich schwer damit oder ich frage mich auch immer, wie kommt das bei demjenigen an, wenn ich sage, Sie und Sie bekommen das auf Deutsch oder Sie lesen den ganzen Text. Sie brauchen nur das Fazit lesen, weil ich damit bei mitschwinge, Sie können das nicht richtig. Und bei Ihnen habe ich das übersetzt, weil ich glaube auch, dass Sie das andere nicht verstehen. Und dann gebe ich das raus. Viele von unseren Auszubildenden arbeiten auch mit einem Tablet oder haben ja auch vorher auch die Gelegenheit, sich das anzuschauen. Das heißt, Sie haben die Inhalte schon mal richtig gut verstanden. Und Sie hatten auch die Chance, relativ zügig einen Text zu lesen. Und der Austausch hinterher findet dann ja in der deutschen Sprache statt, weil die Unterrichtssprache Deutsch ist. Andere Übungen, die ich mache, wo es dann vielleicht um Ethik, Haltung geht, Erfahrungsaustausch, sage ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Neigungsgruppe bilden möchte, sage ich, suchen sich 1 oder 2 PartnerInnen. In welcher Sprache sie sich dazu austauschen, ist mir ganz egal. Hinterher die Rückmeldung im Kursraum, die sollte auf Deutsch erfolgen, aber ob sie sich erstmal in ihrer Herkunftssprache darüber unterhalten oder in einer gemeinsamen anderen Sprache, das ist mir auch recht, weil jetzt gerade geht es mir nicht um den Fachbegriff, sondern es geht mir um, ja, vielleicht um das Gefühl, um Haltung. Den Austausch, um die Haltung. Und da kann ich mich vielleicht in Herkunftssprache auch erstmal wieder viel besser ausdrücken.
Sehr guter Hinweis, auch ein sehr guter Tipp, glaube ich, für alle unterrichtende Menschen da draußen. Und auch diese drüber nachzudenken, wenn man jetzt nur eine kleinere Zusammenfassung gibt, fühlt derjenige sich ja auch wieder degradiert, so wie der in der Praxis ist, dass er die Aufgabe des Aufnahmegesprächs vielleicht nicht machen darf. Mhm. So, weil der dann auch wieder nicht schult. Und dann hat er Angst, dass er die Hälfte nicht mitgekriegt hat. So, mhm. Und nicht das volle Wissen hat wie alle anderen, weil er eine kleinere Aufgabe bekommen hat. So, dass er dann ja schon diesen Tipp eher mit, ich brauche davor was und danach was, aber trotzdem bleibt die Aufgabenstellung gleich.
Ich kann auch darüber nachdenken, meinen Text einfach ein bisschen einfacher zu machen. Ja. Also nicht das Niveau herabzusenken, sondern einfach die Sätze kürzer zu schreiben. Wir neigen ja dazu, Sätze zu verschachteln und je verschachtelter, desto komplexer ist es und desto kompetenter wirke ich vielleicht. Das ist totaler Quatsch. Also es wird auch wirklich schlecht verstanden. Wenn ich jetzt aus einem langen Satz 3 kürzere Sätze mache, ändere ich nichts am Inhalt. Aber ich mache sie für alle leichter zu verstehen, leichter verständlich.
Und dann kommen wir noch so in so eine Pflegewissenschaftssprache, wo dann ganze Absätze ein Satz sind. Ja, ich würde gerne mit einem Fallbeispiel das noch ein bisschen runder machen.
Das Fallbeispiel.
Ich habe mal meinen Bildschirm geteilt und euch ein Bild mitgebracht von künstlicher Intelligenz. Das ist die Dame, um die es gleich im Fallbeispiel geht. Wollt ihr das Bild mal beschreiben, was ihr seht?
Also als ich das Bild jetzt gerade betrachtet habe, habe ich gedacht, wow, Powerfrau. Das ist eine Frau, die jetzt, wenn ich mir das angucke, Hinduistin sein kann. Also auf jeden Fall hat sie einen, wie nennt man das eigentlich, diesen roten Fleck auf der Stirn? Guck ich mal nach. Auf jeden Fall ist es eine Dame, die sehr wahrscheinlich einen eher hinduistischen Glauben hat, dadurch, dass sie diesen roten Fleck auf der Stirn hat. Sie hat dunkelbraune Haare, gebräunte Haut, ein Stethoskop um den Hals, einen Kasak an, beziehungsweise ich glaube sogar zwei, einen türkisen Kasak drunter und einen eher beigen Kasak an. Befindet sich, glaube ich, in einem Krankenhaus. Zumindest ist da ein langer Flur hinter ihr. Ein bisschen Licht kommt zum Vorschein. Sie hat wehende Haare, was mich, glaube ich, ein bisschen irritiert hat. Das wirkte auf mich so ein bisschen ja Powerfrau-mäßig, ne? So, ich bin hier, ich bin stark.
Ja, sehr konzentriert und sehr
fokussiert, ne? Genau. Ja.
Dankeschön, das reicht schon. Ist ja nur, um das Bild zu beschreiben. Das Bild ist von künstlicher Intelligenz geschaffen, um die Menschen aus den Fallbeispielen auch immer so eine Art Gesicht zu geben und ein bisschen menschlicher und ein bisschen mehr mit Vorstellungskraft und Gefühlen und Emotionen zu verbinden. Das Bild kann man dann auf Instagram sehen, passend zum Fallbeispiel. Genau.
Kurzer Nachtrag, Bindi.
Bindi, sehr gut. Die Situation ist ja gemeinsam für eine Verständigung voller Fürsorge zu sorgen. Und wir haben das Fallbeispiel folgendermaßen. Das soll Raya, 22 Jahre alt sein, stammt aus Indien, also auch sehr passend dann das Bild, und startet ihre Ausbildung in der Pflege in Deutschland. Obwohl sie über grundlegende Deutschkenntnisse verfügt, merkt sie schnell, dass die Fachsprache im Pflegebereich eine besondere Herausforderung darstellt. Anfangs fühlt sie sich unsicher, besonders wenn es darum geht, komplexe medizinische Begriffe zu verstehen und mit dem Patienten zu kommunizieren. Ihre Ausbildungsbetreuerin Frau Müller erkennt frühzeitig die sprachlichen Hürden, die Raya überwinden muss, und setzt sich dafür ein, eine unterstützende Lernumgebung zu schaffen. Gemeinsam mit Raya erarbeitet sie einen individuellen Schulungsplan, der auf die spezifischen Sprachbedürfnisse im Pflegekontext zugeschnitten ist. In der Praxis zeigt Raya großes Engagement und versucht, durch zusätzliche Sprachkurse und interaktive Lernmethoden ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, um den täglichen Pflegealltag besser zu meistern. Sie verwendet visuelle Hilfsmittel wie Piktogramme und übt regelmäßig typische Pflegesituationen mit ihren Kolleginnen. Bei der Arbeit mit dem Patienten merkt Raya, dass die zwischenmenschlichen Verbindungen oft wichtig ist, als perfekt Deutsch zu sprechen. Sie nutzt Mimik und Gestik und einfache Worte, um sicherzustellen, dass sie die Bedürfnisse der Patienten verstanden hat oder verstanden werden. Ihre empathische Art und ihre Offenheit schaffen Vertrauen und die Patienten schätzen ihre liebevolle Fürsorge. Die interkulturelle Zusammenarbeit im Team spielt also auch eine Schlüsselrolle. Raya tauscht sich regelmäßig mit ihren Kolleginnen aus, die ihr nur bei sprachlichen Fragen helfen, sondern auch bei kulturellen Nuancen helfen und diese erklären. Die Teammitglieder schätzen Rayas Einsatz und unterstützen sie, wo sie können. Vielleicht passtet ja dann auch, dass eine Powerfrau so ein bisschen sinnbildlich in dem Bild war. Ich finde künstliche Intelligenz manchmal ganz spannend. Wenn man so quasi ganze Fallbeispiele oder ähnlich eingibt, kommen dann auch immer ziemlich treffende Bilder, die dann vielleicht auch die Situation darstellen.
Die Analyse.
Sagt ihr, das ist ein realistischer Fall oder ein sehr positiver Fall oder sehr negativer Fall? Wie ist euer Eindruck von diesem Fall?
Tatsächlich, wir haben den ja vorher schon bekommen und ich habe da mehrmals auch dazu gelesen, weil ich ja mich an mehreren Stellen gefragt habe, so dieses zusätzliche Lernangebot oder dieser Lernplan, wie sieht der denn genau aus? Und muss Jiraiya das noch zusätzlich nach dem Unterricht dann lernen und das dann vor ihrem Sprachkurs? Also ich hatte Dienste oder auch Schultage, da war ich nach dem Dienst einfach auch fertig und war froh, dass ich Freizeit hatte. Die hat sie so, glaube ich, kaum. Also sie wirkt ja sehr, sehr engagiert und macht das auch gut. Aber die Vorstellung, ich wollte mal mein Englisch verbessern nochmal nach der Arbeit und konnte mich nicht dazu aufraffen, weil ich es manchmal einfach so anstrengend fand. Und sie muss ja auch noch für Arbeiten lernen, plus Schulplan der Schule, plus Sprachkurs. Das ist schon richtig viel.
So oft gehört, dass die Schulblöcke haben, dass die dann Deutschkurs haben, nachmittags und vormittags für sechs Stunden irgendwo arbeiten gehen, wo ich mir denke, was?
Ja.
Ja, und wie lang diese Tage sein müssen, wenn die dann vormittags noch sechs Stunden auf Station sind und nachmittags irgendwie noch einen Deutschkurs haben. Wahnsinn. Ja.
Wir finden es auch toll, Deutschkurse zusätzlich anzubieten. Auch da muss man schauen, wer braucht welchen Deutschkurs. Aber auch zu achten, dass die Menschen auch einfach Pausen brauchen. Mhm. Toll wäre seitens des Arbeitgebers, wenn man dieses Angebot in die Arbeitszeit legt. Und sagt, wir ermöglichen dir den Deutschkurs in dieser Arbeitszeit, denn wir haben ein großes Interesse daran, dass du gut durch diese Ausbildung kommst. Und du benötigst den Deutschkurs und der nächste Auszubildende benötigt vielleicht eine ganz andere Unterstützung. Irgendeine Nachhilfe vor Klausuren. Also, dass man irgendwie schaut, dass man das nicht immer alles zusätzlich macht. Wir wohnen hier etwas ländlicher. Das heißt, einige Auszubildende sind auch noch mal eine Stunde mit dem Bus unterwegs. Dann wird der Kurs auch nicht überall angeboten. Das heißt, sie sind erstmal die Stunde mit dem Bus auf dem Weg nach Hause und dann noch mal eine Dreiviertelstunde mit dem Bus zum Sprachkurs unterwegs. Das ist schon echt auch herausfordernd.
Und das ist immer die Frage, was man auch verlangt. Und da kommen wir zu dem Bild und der Haltung eigentlich zu unseren Ausbildenden. Wie wertschätzend gehen wir damit um? Mir ist die ganze Zeit eigentlich im Kopf gewesen, die Geschichte, die wir jetzt mitbekommen haben von Auszubildenden, die tatsächlich auch aus Indien stammen und die in einer alten Pflegeeinrichtung eine, ja nicht Wohnung bekommen haben, sondern eigentlich nur ein Bett bekommen haben. Es wurde eine gesamte Etage, also ein gesamter Wohnbereich wurde für die Mitarbeiter zur Verfügung gestellt und dort gibt es dann ein Bett zu mieten, ne? Vier Bettzimmer. Ein Vierbettzimmer mit Bankbetts, also mit Hochbetten und jeder Auszubildende hatte quasi wie in der Jugendherberge ein Bett. Und ja, konnte dann da wohnen, bekam Kost und Logis, musste dafür natürlich auch nochmal ein bisschen was zahlen. Und wenn ich mir vorstelle, dass Raya in irgendeiner solchen Situation lebt, dann ist das nochmal ein Packen mehr, sich vorzustellen. Die soll lernen in einer Lernumgebung, in der noch drei andere Kolleginnen von ihr leben, die nicht genug Raum vielleicht für jeden von ihnen haben. Der eine hat Spätschicht, der andere hat Nachtschicht, der nächste hat Frühschicht und der andere ist gerade im Block. Also da stelle ich mir die Situation auch ein wenig schwierig vor. Und somit denke ich, dass wir in der Schule auch nochmal darauf achten können, ob wir Räumlichkeiten schaffen können, also Arbeitsplätze, Schreibtisch, Computer,
Lernumgebung, Lernräume
schaffen, um da zu gucken, dass unsere Auszubildenden auch die Möglichkeit überhaupt haben, in einer ruhigen, stillen Atmosphäre zu arbeiten. Bei uns ist es auch so, dass wir Medien zur Verfügung stellen. Also zum Beispiel gibt es bei uns immer die Möglichkeit, Computer oder besser Laptops zu leihen, um aktiv sich auf der Plattform Moodle um auf Moodle gucken zu können, um dort einfach fähig zu sein, Facharbeiten oder auch Hausarbeiten zu schreiben, seine Arbeits- und Lernaufgaben durchzuführen, Praxisaufgaben. Also wir gucken schon, dass wir auch Medien zur Verfügung stellen und eben den Lernraum.
Das ist ja auch eine hohe Erwartungshaltung, die so durchkommt, man das. Und dann sagen wir mal, man hätte, gibt es ja solche fleißigen Auszubildenden, die sehr, sehr über das Maß alles richtig vielleicht machen wollen. Und dann kommt jemand anders daher, der eine andere Lerneinstellung hat und der vielleicht auch eher was praktisches Handhabe braucht oder eher nebenbei lernt und eben nicht den Sonder-Extra-Meile geht, sondern schon so, dass es reicht, ist ja auch gut so. Und das dann in den sozialen Vergleich zu machen, ist auch super schwierig, ja, weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Braucht ja immer die Sensibilität für die Individualität der Menschen. Welche Lernbiografie hat er? Wie möchte er das? Möchte man das nicht? Welches Sprachniveau liegt vor? Welches kulturelle Verständnis liegt vor? Und das mit dem Wohnheim, also kenne ich selber noch. Da habe ich so tolle Erinnerungen gerade gehabt. Ich habe selber ein halbes Jahr in der Probezeit in so einem Schwesternwohnheim damals gewohnt. Grausam. Also ich habe in meiner Probezeit gerade so nur 3 geschrieben, weil wir alle unterschiedliche Schichten hatten, weil ich mich nicht konzentrieren konnte, weil das immer laut war, weil immer irgendwas war. Und erst als ich in meine eigene kleine Wohnung gezogen bin in der Lehre, waren meine Noten besser, weil ich auch diesen Rückzugsort damals total vermisst habe. Von dem her fühle ich das auch total, dass das einfach auch braucht. Aber es gibt ja auch andere Situationen, wo dann noch Familie und Kinder und man dann gar keine Zeit hat, da irgendwie zu lernen, erst wenn die Kinder spät abends im Bett sind, so nach dem Motto.
Tatsächlich ist es ja so, das hat Anna vorhin auch schon mal gesagt, dass wir sprachsensibel schauen müssen für jeden. Manche haben vielleicht kaum Bedarf. Es geht nicht nur um Auszubildende mit Deutsch als Zielsprache, als Herausforderung, sondern wir haben auch Auszubildende, die wenig literalisiert sind, aber eben Deutsch als Herkunftssprache haben. Trotzdem wenig Zugang zur Bildung hatten, wenig bildungsaffin sind, Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren vielleicht. Was wir auch merken, ist, dass es für viele eine Herausforderung ist, wie ich auch in ganzen Sätzen zu antworten. Da muss man auch sprachsensibel arbeiten, aber mit einem anderen Angebot. Und deswegen ist es wirklich auch wichtig, ganz individuell zu schauen, so wie du gesagt hast, sowohl im Unterricht BIN zu differenzieren, als eben auch als Anleitende auf den Stationen zu schauen, was braucht genau dieser oder diese Auszubildende. Und nicht zu schauen, okay, das war jetzt eine indische Schülerin, das bedeutet jetzt für alle indischen Auszubildenden mache ich es so und für andere Gruppen mache ich es so.
Und bei Raya, wenn ich das so lese, spüre ich ja wirklich, dass sie sehr ambitioniert ist, sehr motiviert und engagiert. Und vielleicht muss man sie da auch ein bisschen bremsen. Also vielleicht muss man da, damit sie sich selber nicht in so ein Burnout bringt oder irgendwie so ein Gefühl von ich kann nicht mehr, dass man sagt, einige Punkte kannst du machen, andere empfehle ich dir vielleicht erstmal zu lassen, damit du auch noch durchatmen kannst, weil es geht ja auch um das Thema Selbstfürsorge. Also wir verlangen vielleicht auch viel von den Auszubildenden, weil das, was sie macht, macht sie ja nur, weil vielleicht eine Haltung von anderen hintersteht, dass sie das machen muss. Ja, also ich höre häufig von Praxisanleitenden oder anderen Kollegen auf den Stationen, die kann ja noch gar nicht richtig sprechen, die muss erst mal Deutsch lernen. Was ich dann stelle ist, wie viele andere Sprachen sprichst denn du? Ja, aber wir sind ja hier in Deutschland. Ja, genau, wir sind in Deutschland. Aber um hier sprechen und lernen zu können, muss ich auch was offerieren. Also das ist ein Geben und ein Nehmen. Ich kann nicht nur denken, der muss was tun oder die muss was tun, sondern auch ich muss aktiv werden. Und dieses Ich aktiv werden hat damit zu tun, dass ich in der Praxis oder auch im Unterricht Methoden einsetze, die sprachsensibel sind. Damit derjenige vielleicht den Sprachkurs gar nicht mehr machen muss, sondern in Sprachbäder eintaucht, während er arbeitet.
Zum Beispiel, oft ist es so, komm, wir machen den Verbandswechsel, ich zeig dir das eben. Aber diese Begriffe, Pflaster, sterile Kompresse, nicht sterile Kompresse, Desinfektionsmittel, die müssen gehört werden, die müssen gesprochen werden, die müssen vielleicht auch nochmal aufgeschrieben werden. Auch da gibt es ja so Kabelheftchen und Apps, die da einfach helfen können. Übersetzungshilfen auch einfach, Care to Translate oder so.
Also, sehr gut gesagt, diese Übersetzungsleistung oder die Vokabeln aufzuschreiben nach dem Verbandswechsel, das sind so schöne Tipps, die so real sind oder realistisch sind oder praktisch sind, an die man vielleicht gar nicht so denkt. Und dann lernt man ja nebenbei, muss nicht zusätzlich noch zu Hause sich das in der Vorbereitung erstmal alles durchgucken, angucken, lernen, um dann den Verbandwechsel zu machen, um hinterher dann vielleicht auch noch das Feedback vom Praxisanleiter sich nochmal zu übersetzen. Ist ja wieder dann die private Freizeit-Sonderleistung, sondern dass es ins Lernen integriert werden soll. Ja. Richtig zusammengefasst?
Super zusammengefasst, genau so.
Auch da kann man Wortlisten erstellen, was den Fachbereich angeht. Zu bestimmten Gegenständen, Materialien, die ganz typisch sind für diesen Fachbereich, kann man ja auch schon von vornherein mal anbieten. Vielleicht
genau.
Auch ein Foto hinterlegt.
Machen ja Praxisanleiter auch in der Weiterbildung, dass die immer auch so gucken sollen, welche Leistungsangebot hat ihre Station, welche Sachen haben sie hier vermehrt, ist bei uns eher Anus Preta oder beim nächsten eher Tracheostoma oder beim nächsten geht es eher um Krankenbeobachtungsverhalten, um Medikamentengabe, weil ich bin auf der Psychiatrie, dann habe ich ja wenig andere Sachen an Behandlungspflege, dann brauche ich ja auch ganz andere Sachen, die ich Schülern beibringe und dass man in dem Rahmen auch als Praxisanleiter sich überlegt, was gibt es alles für Begriffe, die jemand, der nicht Muttersprachler ist, nicht versteht.
Genau.
Gut, wollen wir mal in die Gesamtanalyse gehen, um kurz zu zusammenfassen in den Kompetenzbereichen. Die Zusammenfassung. Also der Kompetenzbereich 1. Laut neuer Pflegefachkraftausbildung ist ja der Pflegeprozess, ihn zu gestalten und zu planen, durchzuführen und zu evaluieren. Und da hatten wir ja schon gesagt, ich brauche für Schüler, die nicht Muttersprachler sind, dazu ja auch eine Informationssammlung. Wie sensibel sind sie, wie welche Lernbiografie haben sie, ganz individuell zu gucken, auch das Sprachniveau und auch die Kultur des jeweiligen Menschen anzugucken und welche Missverständnisse da vielleicht zur deutschen Kultur sind.
Wichtig ist, dass das eigentlich für alle gilt. Also das ist ja so wichtig, dass das nicht nur für Nicht-Muttersprachler gilt, sondern eigentlich ist das genau das Gleiche, weil den Fokus lege ich auch bei Bernd Bayer auf die Situation, wie ist der sozialisiert, und das mache ich eben vielleicht nur im Kontext nochmal zu gucken, welche zusätzlichen Möglichkeiten habe ich bei jetzt Raya.
Vielleicht, also man macht ja als Lehrer immer ein Lernstandsgespräch oder ein Probezeitgespräch oder ähnliches. Und dann würde ich natürlich das genauso machen, aber ein bisschen sensibler schon auch auf die Kultur und die Sprache zu gucken, wenn jemand nicht aus Deutschland stammt. Weil die Lernbiografie und das Lerngespräch und den Lernstand und wie jemand lernt oder nicht, wie seine Lerngewohnheiten sind, weil eine schlechte Lernbiografie oder schlechte Erfahrung kann ja jeder Mensch gemacht haben in seinem Bildungsweg.
Glaube ich, dass es ganz klug ist, auch da sehr individuell zu schauen und einfach wertfrei zu fragen, welche Herausforderungen haben Sie vielleicht, was den theoretischen Unterricht angeht oder was das Lernen angeht. Und dann ist es für den einen die Herausforderung, ich kann mich überhaupt nicht motivieren, ich habe eigentlich nie gelernt. Für die nächste ist es so, ich habe noch Familie, um die ich mich kümmern muss und ganz viele andere Aufgaben zusätzlich. Und für die dritte Auszubildende ist es dann vielleicht einfach die Sprache. Aber von vornherein zu sagen, Sie haben Deutsch als Zielsprache als Herausforderung, für Sie ist das schwierig, und bei dem nächsten nicht zu fragen, ist dann nicht so ganz, nicht so individuell. Und wir hatten ja vorher darüber gesprochen, dass man nicht so das Gefühl hat, vermitteln möchte, du brauchst mehr Unterstützung, sondern einfach wertfrei zu fragen.
Und bei dem wertfrei einen. Zu fragen. Auch hier darf man ja nicht vergessen, nur weil jemand vielleicht in Deutschland geboren ist, hat er ja vielleicht auch eine Lese-Rechtschreibschwäche. Oder
vielleicht lebt er auch in einer anderen Kultur. Es gibt unterschiedliche Kulturen.
Auch hier muss es ja nicht immer heißen, dass dann nicht auch lernmäßig vielleicht Schwierigkeiten gibt. Also es ist total unterschiedlich von Mensch zu Mensch.
Und nur weil er die Sprache nicht spricht, bedeutet das nicht, dass der Dinge nicht versteht. Weil wir hatten vorhin schon mal das Beispiel, dass wir Auszubildende haben, die schon dreijährig examiniert sind in ihrem Herkunftsland oder die schon einen Bachelor in Nursing haben, aber dass die Anerkennung nicht da war und ihnen dann empfohlen wurde, nochmal die Ausbildung zu machen, weil das vielleicht schneller geht, als jetzt auf irgendwelche Anerkennungen zu warten. Das heißt, wir haben da schon Menschen sitzen, die wirklich intelligent sind und die viele Interessen und Motivationen schon haben. Und deswegen kann ich die Sprache nicht mit der Intelligenz gleichsetzen. Das ist nochmal wichtig, dass ich meine eigene Haltung in dem Bezug hinterfrage. Wie sehe ich meine Auszubildenden eigentlich und wie werte ich tatsächlich auch? Weil bewerten ist tatsächlich in der Kultur, in der ich lebe, sehr groß geschrieben. Dieses, dass man Menschen bewertet.
Oh ja, also die Sprache und wie man spricht und sich ausdrückt, wird leider zu häufig mit Intelligenz gleichgesetzt, aber hat gar nichts miteinander zu tun. Sie können ja trotzdem verstehen. Also es ist ein sehr, sehr guter Hinweis, auch sich da zu reflektieren. Ich lerne bei euch schon ganz viel. Es ist wie bei, als ob ich einen Workshop bei euch gemacht habe.
Oh, wir kommen gerne nach Berlin.
Jederzeit.
Das habe ich auf alle Fälle im Hinterkopf. Ich muss nicht weiterleiten. So, ansonsten würde ich sagen, im Kompetenzbereich 1 haben wir aber auch diese ganzen Probleme, die dann vielleicht sein könnten. Soziale Isolation, allein sein, wenn man nicht mit anderen spricht oder keiner nicht ankommt, keine Freunde oder so findet und dass man da in der Interaktion vielleicht beeinträchtigt ist und dann sogar isoliert wird und traurig wird und vielleicht Heimweh hat. Jeder, der schon mal länger irgendwo weg war, kann Heimweh vielleicht auch gut nachvollziehen. Die Erwartungshaltung ganz groß, die Rollenerfüllung muss ja, ich habe ja einen Leistungsdruck und ich will ja, oder welche Erwartungen werden an mich rangebracht und dann Selbstfürsorge, Selbstschutz, Gesundheitsförderung im persönlichen Bereich, dass man auch guckt, dass man nicht zu viel verlangt oder die oft macht dann vielleicht jemand sehr fleißig sehr viel und vielleicht zu viel. Genau, was ich auch ganz wichtig finde, vielleicht zu erwähnen, ist auch diese Mobbing- und Rassismusgefahr. Dass auch schon diese Kleinigkeiten, du darfst kein Aufnahmegespräch führen, weil du nicht gut genug Deutsch sprichst, schon Ansätze hat, dass derjenige sich dann in der Warte auch degradiert fühlt oder gemobbt fühlt oder darauf zurückzieht, wo er herkommt oder welche Hautfarbe er hat.
Das mit der Hautfarbe ist bei uns in den Workshops so sehr häufig ein Thema gewesen. Schwarze, die schildern, dass sie zu bestimmten Patienten nicht gehen durften. Und da wurde aber nur aus ihrem eigenen Schutz dann gesagt, ja, dann gehst du da nicht mehr hin. Aber nicht ein Standing oder eine Haltung des Teams, das sich dagegen stellt und sagt, okay, wenn sie das nicht wünschen, dann dürfen sie hier gehen, weil wenn sie sich so gut fühlen, dass sie nicht von jedem Menschen gepflegt werden wollen, dann haben sie hier nichts zu suchen. Also diese Haltung, das ist immer wieder das Thema der Haltung, dass man sich selber hinterfragt, wie ist das eigentlich? Und das erleben wir eben bei Auszubildenden, dass die Rassismus sehr stark erleben, aber vielleicht auch dann das nur mitteilen wollen und gar nicht wollen, dass wir irgendwelche Konsequenzen daraus ziehen, weil dann würden wir uns ja auch wieder über die Auszubildenden in irgendeiner Form stellen und Dinge für sie regeln. Und das ist ja nicht unbedingt Sinn der Sache.
Zumal ich glaube auch, dass man als weißer, gut gebürgerter Mensch, der Glück hatte, wo und wie er geboren wurde, sich gar nicht einfühlen kann.
Ja.
Weil sie das ja vielleicht auch im Gewissen gerade ihr Leben lang haben und wissen, wie sie damit selber umgehen oder einen anderen Schutzmechanismus aufgebaut haben oder selber vielleicht sehr gut für sich reflektieren können, wann muss ich für mich einstehen oder wann stehe ich drüber.
Ja, genau.
Und das finde ich immer total gefährlich, sich da auch, wie du gerade sagst, dann Partei zu ergreifen oder vor denen zu stehen, sondern eher den Weg zu zeigen, möchtest du Hilfe, brauchst du Hilfe, brauchst du einen Ansatz, brauchst du einen Lösungsweg, wie in einer kollegialen Beratung, also zu sagen, gibt es einen, wie wäre der, gibt es verschiedene Lösungswege, welchen geht man, ist auch gar nicht so leicht, finde. Also ich persönlich als weiße Frau finde es auch sehr schwierig, mich da manchmal einzufühlen, sondern eher zu fragen und neugierig zu sein und sensibel zu sein und eher wertfrei zu erfragen, statt einfach davon auszugehen, das ist so und so.
Also echtes Interesse, also wirklich Interesse und nicht, also wirklich echtes positives Interesse, Wertschätzung, auch zu wissen, dass man sehr privilegiert ist als also ich weiße deutsche Frau aus gut ausgebildet und einfach sensibel umzugehen, das hilft schon sehr. Und auch zu wissen, dass Menschen dann häufig auch sogar mehrfach vielleicht diskriminiert werden, aufgrund ihrer Hautfarbe, dann vielleicht auch noch wegen des Geschlechts oder wegen der Religion oder sexueller Orientierung und dann noch in diesem Ausbildungsstatus und dann vielleicht ganz zu Beginn der Ausbildung. Also da kommen so viele unserer Themen, auch Gewalt und Macht und so etwas zum Tragen. Das ist unglaublich.
Ja, das sind da Mehrfachdimensionen, ja, die dann wirklich dann auch noch einprasseln. Und ich finde es immer so schade, weil man eigentlich im Pflegeberuf ja lernt, alle Kulturen und alle Religionen pflegen zu können, professionell zu pflegen, keinen Menschen mit irgendeiner Wertigkeit zu versehen, sondern dass wir alle pflegen. Und trotzdem passiert es im Pflegekontext, dass stigmatisiert wird. Was ja auch menschlich manchmal ist, weil wir in Schubladen, unser Gehirn ja auch in Schubladen manchmal denkt.
Ja, das ist Vorurteile zu haben, ist ja total normal. Also die hat ja auch jeder. Die Frage ist nur, wie und wo reflektiere ich mich da und sortiere vielleicht die ein oder anderen Vorurteile auch mal immer wieder aus. Das spart Energie, Vorurteile zu haben, aber ich sollte auch die Fähigkeit besitzen, mich zu reflektieren und zu sehen, okay, das war jetzt wirklich ein Vorurteil und das sortiere ich eben für mich aus.
Was ganz interessant ist, ist, dass wir, weil du es gerade angesprochen hast, diese Rücksicht auf Patienten, Patientinnen oder BewohnerInnen oder KlientInnen oder so nehmen, aber innerhalb unseres eigenen Teams da vielleicht gar nicht so schauen, weil die Rahmenbedingungen oder die Personalnot, der Druck so hoch ist, dass wir das nicht auch noch zusätzlich schaffen, da im eigenen Team sensibel zu sein und so Teams dann oft entkulturalisiert werden. Da wird dann nur noch geschaut auf Anzahl, aber nicht mehr auf sehr viel mehr. bei den Patienten oder bei den zu pflegenden Personen dann schon wieder eher. Auch das kann sehr herausfordernd sein für die Teams.
Da sind wir auch schon rübergerutscht irgendwie so in die Kommunikation und Beratung. Dass ja Pflegeteams untereinander auch ein Wissensdefizit vielleicht haben und auch ihr deswegen ja Workshops und Schulungen anbietet, dass man situationsbedingtes Selbstwertgefühl verbessern muss, dass man Entscheidungskonflikte hat und dass man sensibilisieren muss und auch die Entwicklung fördern muss, auch untereinander, und dass nicht immer nur die Sprache ist und das Sprachniveau, sondern auch die Kultur. Was ist denn so, was ihr so am meisten kommuniziert oder beratet, wenn es um dieses Thema geht?
Also wir hatten ja das Beispiel von Raya, dass wir Apps anbieten, weil das Handy oder ja das Smartphone ist einfach etwas, was die Auszubildenden viel parat haben. Und darüber kommunizieren sie ja auch mit, also es ist wie eine Lifeline in ihre Herkunftsländer. Und da gibt es verschiedene Apps, die man nutzen kann. Zum Beispiel hatte Marion vorhin schon mal von Care to Translate gesprochen. Das ist eine App, die genutzt werden kann. Aber auch Lunis, also wo man selber sich quasi ein Vokabelheft anlegen kann, das sprechen kann, indem man Bilder hochladen kann und dann eben nochmal sieht, wie ist das Wort und wie heißt das Wort eigentlich in meiner Herkunftssprache. Also das ist eine ganz schöne Geschichte, die man da nutzen könnte.
Genau, dann gibt es andere Apps, zum Beispiel Ein Tag Deutsch in der Pflege, das mit Avataren arbeitet, so ein bisschen, die dann über zum Beispiel eine Station gehen, ein Patientenzimmer, und dann werden bestimmte Vorschläge gemacht, wie ich mit dem Patienten in dem Fall kommuniziere, und bekomme auch dementsprechend eine Reaktion des Patienten, ob ich jetzt einfach reingehe und erstmal anfange mit der Flächendesinfektion des Nachttisches oder ob ich mich dann auch vernünftig vorstelle. Also da wird die Reaktion dann auch angepasst und dann kann ich durch verschiedene Bereiche gehen und ja das so ein bisschen interaktiv erfahren und lernen. Und das ist eigentlich ein ganz nettes Angebot mit zusätzlichen Materialien für Praxisanleiten. Es gibt ein Glossar, wo bestimmte Begrifflichkeiten auch nochmal erklärt werden. Auch dazu beraten wir in unseren Gesprächen mit Auszubildenden. Das war ganz lange kostenlos, auch als App. Das ist es jetzt nicht mehr. Wenn es browserbasiert genutzt wird, dann ist es immer noch kostenlos für die Auszubildenden.
Genau, browserbasiert vielleicht als Begriff heißt, ich gehe ins Internet und würde dann bei www.eintagdeutschinderpflege.de mich einloggen. Dann kann ich es kostenlos benutzen.
www.eintagdeutsch.de.
Genau, danke für die Korrektur. Kenne ich auch, also ich empfehle mal Repetico, das ist so eine kostenlose App, wo man Lernkarteikarten erstellen kann, mit allem, mit Bildern und allem. Grundsätzlich zum Lernen, weil die Schüler sich das untereinander teilen können und sich die einladen können in die Lernkarteikarten und die gemeinsam bearbeiten können. Mhm. Und dann ja auch einen Klassensatz gemeinsam schaffen können für die Klausur zum Beispiel. Und dann ja ein gesamter Kurs auf die gleiche Kartendeck zum Beispiel zugreifen kann. Das finde ich immer ganz schön.
Auf den auf der Lernplattform Moodle, mit der wir arbeiten, können ja auch Glossare erstellt werden für jede Lerneinheit. Und das ist manchmal auch so, dass ich damit anfange, bestimmte Begrifflichkeiten vielleicht schon erkläre, aber eben auch Auszubildende vielleicht in der Gruppenarbeit oder so aufgefordert werden, dieses Glossar zu füllen, dass sie da eben auch einen Stand haben, um für diese Lerneinheit dann für eine Klausur zu lernen.
Perfekt. Kompetenzbereich 3 sagt ja interprofessionelles Arbeiten. Wie gibt's interprofessionell Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, wenn ihr diese Beratung macht, und achtet man da auf irgendetwas im interprofessionellen Austausch?
Also wir haben ja schon mal gesagt, dass diese Beratungen sehr individuell sind. Das ist das eine. Und mal kann es sein, dass wir mit Jugendzentren zusammenarbeiten, mit dem Haus der Caritas, also so ganz unterschiedliche Institutionen, die Hilfe anbieten, häufig zum Thema Integration, dass, weiß ich nicht, Ehrenamtliche zum Beispiel als Mentor für Deutschunterricht gelten. Das ist das eine. Das andere ist, dass vielleicht ein Auszubildender alleine im Wohnheim wohnt und das Gefühl hat, er hat überhaupt keine sozialen Kontakte. Dann erfragen wir auch mal, was ist denn dein Lieblingssport, den du vielleicht hast? Und er sagt, ja, ich spiele gern Rugby. Und dann schauen wir gemeinsam, wo gibt es den nächsten Rugby-Club, oder ich fahre gerne Kanu oder ich spiele gerne Fußball. Also wirklich über Sportarten sich zu integrieren, ist immer noch eine super Sache. Oder über Musik, ne? Also in einen Musikverein einzutreten. Was wir auch hatten, war Kirchengemeinden, dass da jemand sagt, okay, ich möchte irgendwie Kontakt haben und ist sehr gläubig, und dann gucken wir danach, wie kann man da Kontakte knüpfen. Also so den Anstoß geben wir, aber das letztliche Tun, das muss immer der Auszubildende selber machen. Und wir plädieren auch dafür, dass man den Auszubildenden nichts überstimmt und sagt, mach dies oder mach das, sondern ich gebe Möglichkeiten und derjenige entscheidet dann für sich selbst. Das ist uns eigentlich ganz wichtig, weil sonst kommt es auch nicht auf fruchtbaren Boden. Also sonst hat er wieder das Gefühl, ich muss das machen, weil Frau Dittmann-Putzner oder Frau Deiters haben mir das gesagt und das wollen wir nicht. Sondern der soll selber Möglichkeiten aufgezeigt bekommen und dann für sich entscheiden. Es gibt von vielen Jugendzentren tatsächlich im Alter bis 27 ist das gewesen oder ist das bei uns, dass sie Kochgruppen machen, dass die gemeinsame Gesprächsrunden haben. Also unsere Auszubildenden schildern da gute Erfahrungen. Was wir auch machen, ist, wir arbeiten mit Lernfördern zusammen, eine Plattform, also dass man da auch nochmal guckt, wie strukturiere ich vielleicht mein Lernen, was brauche ich noch zusätzlich und dass wir das eben nicht sind, die das machen, weil wir ja auch noch als Lehrende selber im Unterricht bei den meisten Auszubildenden ja präsent sind, dass wir da Lerncoaches haben, die wir buchen können. Also das ist bei uns schon wirklich so, dass da ein großer Blick drauf liegt, zu gucken, wie kriegen wir unsere Ausbildung durch die Ausbildung, also gut durch die Ausbildung und auch gut im Arbeitsleben ja, integriert.
Und auch da spielt das Thema Kultur wieder eine Rolle, denn es gibt Auszubildende, denen wir unser Angebot vorstellen, zum Beispiel dieser Kontakt zu Lernfördern, wo eben auch schulische Unterstützung da ist, und das nehme ich nicht an. Denn ich kenne es nur, dass nur körperlich oder geistig behinderte Menschen diese Unterstützung bekommen. Ich bin nicht behindert. Und dann sagen wir, ja, das ist hier ganz anders. Also das ist hier ein Unterstützungsangebot für die Ausbildung. Aber ja, wenn ich so lange so sozialisiert bin, dass eben körperlich oder geistig eingeschränkten Menschen, behinderten Menschen diese Unterstützung angeboten wird und anderen nicht, dann fällt es natürlich auch ganz schwer, dann hier in Deutschland das Angebot anzunehmen und zu verstehen. Deswegen, wir stellen uns vor in den Kursen, wir sprechen auch nochmal an, aber die Vorstellung, dass wir aussuchen, du musst jetzt dieses Gespräch führen und so ist es nicht, sondern wir laden herzlich ein und manche nehmen es an, manche kommen einmal, manche kommen immer mal wieder oder schreiben E-Mails und manche kommen eben auch gar nicht, ne?
Das kenne ich ähnlich. Bei uns sind es ja auch Sozialarbeiter, die in den Schulen mitarbeiten. In Berlin-Brandenburg ist es so, dass die Sozialarbeiter mit finanziert werden. Und die haben auch, stellen sich vor in den Kursen und dann können die kommen oder kommen nicht, kommen mehrfach, kriegen Lernbegleitung. Und da ist ja auch ganz viel, wenn wir rüberrutschen ins Rechtliche. Diese ganzen Regelungen, die gehen dann mit ins Amt, gucken nach dem Aufenthaltsstatusbescheid, kümmern sich auch um Wohnungen. In Berlin ist es ja sehr kompliziert. Ja. Vielleicht bei euch ja auch schon, gute Wohnraum zu bekommen, den man sich leisten kann. Und gucken natürlich auch, dass sie vermitteln. Auch da ist ja mal dann der kulturelle Stolz oder so, spielt da vielleicht auch, oder wie man sozialisiert ist, eine Rolle. Gibt es auch in Berlin diese Lernbegleitung oder Ausbildungsbrücke, heißt es bei uns auch in Berlin, die dann so mit Ehrenamtlern helfen beim Lernen und so. Genau. Und grundsätzlich ist aber, glaube ich, vom Gesetz her geregelt oft in vielen Bundesländern, dass B2-Niveau vorhanden sein muss, um die Pflegefachkraftausbildung zu machen. Ist das in NRW auch so?
Es ist tatsächlich so, dass bis zum Ende B2, also das ist so festgeschrieben, dass am Ende der Ausbildung ein B2-Niveau erreicht werden muss. B2 bedeutet aber nur, dass derjenige die Alltagssprache sprechen kann. Und wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass Pflege eigentlich eine eigene Fachsprache hat oder nicht eigentlich, sondern hat eine eigene Fachsprache und dass es ganz schwierig ist. Und wir machen das bei uns so, dass wir auch als Voraussetzung sehen B2 am Anfang der Ausbildung und ansonsten ist es gar nicht machbar, unserer Meinung nach. Weil die Basics, die müssen da sein, ein Fundament muss da sein, damit ich dann auch die, ich sag mal, spezielleren Dinge in der Pflegeausbildung verstehe. Und dafür brauche ich einfach die Sprache. Deswegen B2, ja.
Genau, und auch da muss man doch wieder schauen, wann habe ich denn das B2-Zertifikat erworben? Habe ich es erworben und dann 5 Jahre nicht mehr gesprochen und habe jetzt die Gelegenheit, dann nach Deutschland zu reisen, um die Ausbildung zu starten? Dann sind die Sprachkenntnisse zum Teil auch nicht mehr da. Oder ist es ganz aktuell, in welchem Zusammenhang habe ich das Zertifikat erworben? Und wir wissen, dass man dieses Zertifikat auch käuflich erwerben kann. Da gibt es jetzt mittlerweile extra bei TELC auch schon so Nummern, so ein Portal, wo man gucken kann, gibt es die Nummer wirklich? Ist dieses Zertifikat wirklich erstellt worden? Auch das ist möglich. Von daher muss man auch da nochmal genau schauen und dafür nutzen wir auch die Bewerbungsgespräche und stellen dann auch nochmal Fragen, die über diesen normalen Lebenslauf oder so zum Beispiel hinausgehen. Also wenn wir internationale BewerberInnen haben, dann ist oft der Lebenslauf oder das Interesse sehr gut formuliert und auswendig gelernt und kann sehr gut kommuniziert werden und stelle ich 2, 3 Fragen drumherum, merke ich doch ganz schnell, wie gut ist denn die Sprachkompetenz.
Würde ich aber auch so machen. Also wenn ich es möchte, dann würde ich meinen Lebenslauf alles schön fleißig auswendig lernen Habe ich mit Englisch auch so gemacht. Hallo?
Ja. Sollte ich ist total verständlich. Mhm. Was wir nur nicht möchten ist, weil wir sind wirklich pro Auszubildenden, dass der an sich, wir haben Raya hier die Situation beschrieben, wie viel Druck da für sie aufgebaut ist. Und wenn sie am Anfang nichts versteht von dem, was sie denn eigentlich lernen muss, dann ist der Druck doch wahnsinnig groß, vielleicht auch zu versagen. Und dieses Versagen möchten wir eigentlich ersparen, weil wir genau wissen, dass mit B1-Niveau das nicht machbar ist. Also zumindest nicht gut machbar ist, so muss man das eher sagen.
Manche machen ja auch, dass die dann irgendwie ein Jahr noch Praktikum machen und als ungelernte Helfer oder Betreuungsservicekräfte eingestellt werden, dass sie dann den Sprachkurs in Deutschland machen, schon sozialisiert und eingegliedert werden und dann erst in die Ausbildung gehen. Aber es ist ein viel längerer Weg und manchmal viel komplizierter, weil es auch gar nicht immer geht. Je nach Herkunftsland braucht man ja eine Ausbildung manchmal, um überhaupt einen Aufenthaltsstatus in Deutschland zu bekommen. Und dann muss der Vertrag ja schon vorliegen, bevor man einreisen darf und so. Und das kommt ja dann auch immer je nach Land und Abkommen mit Deutschland darauf an. Ist ja immer sehr kompliziert, finde ich, auch teilweise diese Behördengänge.
Also wir plädieren schon dafür, dass es ein B2-Niveau ist. Wir wissen, dass das auch jetzt rückgängig gemacht wird bei vielen, dass es eben nicht mehr B2 ist, sondern das B1-Niveau erworben wird hier in Deutschland, wo wir selber sagen, wow, das ist aber auch so ein bisschen, also hat das für mich einen negativen Touch. Hauptsache, wir haben die Menschen hier und wie es denen geht und wie die sich fühlen und wie die sich integrieren, naja, das ist ja irgendwie nebensächlich. Hauptsache, wir haben unsere Zahlen. Und das ist das, was wir nicht wollen und wo wir auch nicht verstehen.
Ja, und was auch sagen, die Pflegeverbände und die Pflegekammer unterstützen auch sogar die Tendenz, dass man sagt, eigentlich müsste es sogar ein C1 wo sein, damit die Ausbildung auch gut geschafft werden kann, eben weil Bildungssprache, Formelsprache, Fachsprache und so weiter dazu kommt. Das ist so sehr gegenläufig.
Dann gehen wir mal in den letzten Kompetenzbereich und machen den Sack zu. Wissenschaft, Ethik, Werte und Grundhaltung. Also ich glaube, Ethik, Werte und Grundhaltung ist sehr viel mitgekommen durch euch hier an Lerneffekt und an individuell sehen und an Reflektieren und Kulturoffenheit und Respekt der Würde und des vertraulichen Gespräches und Autonomie und Inklusion und was wir da nicht alles nennen können. Was wäre denn für euch so das, was ihr so mitgeben könnt an alle da draußen, die zuhören, so was so ethisch am relevantesten ist im Umgang mit Kultur und Sprachsensibilität?
Ja, ich glaube, das Wesentlichste finde ich, dass man den Menschen als Mensch sieht und seine Würde wahrt. Also ich glaube, diese Würde, ne, das ist das für mich Größte eigentlich, um zu sehen, dass es ein Mensch, den ich da vor mir habe und keine Nummer, keine Zahl und kein einfacher Kopf, der mir meine Personalberechnung bestimmt.
Ja, und die Sensibilität, nur das, was ich meine, was gut ist, muss für den anderen nicht bedeuten, dass es gut ist. Also, dass man einfach auch da wirklich gut und sensibel kommuniziert und auch zuhört und auch Raum gibt, zuzuhören und nicht vielleicht schon mal Sätze, Gedanken einfach vollendet.
Ja, perfekt. Man kann ja auch in den Kopf des anderen nicht reinschauen und sollte nicht dann davon ausgehen, dass man das irgendwie weiß, sondern dann ins Gespräch gehen. Wissenschaftlich, also gibt es irgendwas, was ihr so empfehlen könnt? Artikeln, Büchern, Hilfestellungen? Also ich probiere mal Madeleine Leininger, Sunrise-Modell, was man ja so auch in der Pflege anwendet, dass man dann auch sagt, ja, es ist ja nicht nur für Patienten, können wir hier auch auf unser kulturelles Team übertragen. Habt ihr noch was im Petto?
Ich finde das schwierig, so global einfach nur Bücher zu nennen. Ich glaube, wenn man sich einfach mit unterschiedlichen Kulturen beschäftigt, Offenheit dafür hat, dann stößt man vielleicht auch auf die eine oder andere Studie zum Thema. Es gibt natürlich Kulturdimensionen, die man da nennen könnte. Gleichzeitig sage ich, wenn man diese nicht reflektiert, hat man wieder ein bestimmtes Schubladendenken und die Gefahr der Verallgemeinerung. Und deswegen finde ich einfach, dass man diese Offenheit für sich bewahren sollte, zu gucken, da gibt es die eine Studie, dann schaue ich nochmal auf die nächste. Das ist so etwas, was ich sagen kann. Und das andere ist, wir haben viel zum Thema publiziert und da kann man gerne auf unsere Homepage einfach mal gucken. Da findet man nämlich dann auch die Literatur, die wir genutzt haben für unsere Artikel zum Thema Sprachsensibilität und Kultursensibilität. Und das würde ich so für mich halt sagen.
Es gibt schon viel Literatur, weil du gerade die Kulturdimension angesprochen hast, die Globe-Studie oder wenn sowas bei Hofstede guckt, aber das ist häufig nicht das Gesundheitswesen oder der Pflegekontext. Mhm. Das heißt, man muss immer auch nochmal Transfer leisten und dann eben so individuell schauen, wie Anna das gerade gesagt hat, und schauen, in welchem Setting bewege ich mich gerade auch und wen habe ich da jetzt genau auch vor mir.
Auch die Diversitätsdimensionen könnte man hier vielleicht nennen, aber die muss man ja auch übertragen, immer individuell auf die Situation. Und vielleicht auch noch ist so die Linguistik, also dass man ja nicht vergessen darf, wie sind die Worte, wie spricht man die, wie ist der Dialekt, wie betont man die, dass es ja auch mehrere Begriffe im Deutschen gibt, die gleiche sagen oder gleiche meinen und das dann schwierig ist, wie Zopfhalter und Haargummi zum Beispiel.
Ja, genau. Sessel und Lehnstuhl. Der Fall in der Klausur schon gar nicht verstanden, weil man denkt, sitzt die Bewohnerin jetzt da immer noch oder wurde sie mittlerweile wo ganz anders hin mobilisiert? Mhm. Also das sind so ganz einfache Fragen, sind einfach sagen kann, einfach durchgehend immer den gleichen Begriff nutzen, dann immer Lehnstuhl in diesem Fall zum Beispiel schreiben.
Stimmt, ja, dass das dann natürlich schwierig ist, wenn man denkt, das klingt ja dann schöner, wenn ich nicht immer das gleiche Wort benutze.
So bin ich auch sozialisiert. Also genau. Ich weiß, meine Deutschaufsätze, die mussten eine Vielfalt haben. Also da mussten verschiedenste Begriffe sein, verschiedene Satzanfänge, verschiedene Wörter, um zu zeigen, was für eine sprachliche Vielfalt ich selber habe. Ja, und das muss ich jetzt aber wieder lernen, das ein bisschen runterzubrechen, nicht so mich auszudrücken mit den langen Sätzen, wie Marion das gesagt hat, ne? Nicht verschachtelt, sondern einfach und klar für mich zu arbeiten, genau.
Eigenwerbung stinkt, heißt es. Der Podcast ist aber ein Hobby. Hiermit wird kein Geld verdient. Alles ist plus minus null. Deshalb hier die Eigenwerbung. Der Podcast erscheint jede Woche Mittwoch ganz regelmäßig. Außer in mal Sommerpausen oder bei Sonderfolgen. Und deshalb muss man auch die Glocke drücken in der jeweiligen Podcast-App. Der Podcast erscheint bei Spotify, Amazon Music, Apple Podcast App, Podimo oder RTL Plus. Sucht es euch aus, drückt dort die Glocke, schreibt in der jeweiligen Podcast-App ein Feedback, empfehlt den Podcast weiter, teilt den Podcast, habt Freude beim Podcast hören und beim Lernen mit dem Podcast. Und natürlich sind wir auf Instagram, wo man die Skripte lesen kann, die Fallbeispiele nachlesen kann, die Musterlösungen nachlesen kann und auch die Fotos sehen kann, zum Beispiel die von der künstlichen Intelligenz zu den jeweiligen Fallbeispielen geschaffenen Bilder, Fotos und vieles, vieles mehr. Wir sind auch auf TikTok und auf LinkedIn, sodass man uns überall folgen kann. Also folgt Tatortfliege, der Podcast, drückt Gefällt mir, drückt ein Like, teilt es und somit werden wir bekannter. Auch das ist immer Applaus. Der Applaus für Podcasterinnen ist natürlich, wenn man mehr Follower hat, wenn der Podcast geteilt wird, geliked wird, wenn man schönes Feedback erhält. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben an tatortpflegederpodcast@web.de, alles klein und zusammengeschrieben, um Feedback zu senden, Wünsche zu senden, um mal Gast zu werden, wenn ihr Gast werden wollt. Dann meldet euch per E-Mail. Danke fürs Anhören dieser Eigenwerbung und fürs Weiterteilen. Ach ja, wir haben's rund. Die Zusammenfassung. Ich würde ganz minimal zusammenfassen, egal welcher Kompetenzbereich wir sind immer im individuellen Ansatz, müssen ganz individuell gucken, was die Situation, die Person erfordert und Verständnis, eine Sensibilität, ein Aufbrechen der eigenen Vorurteile und Reflexion. Und das braucht es dann auch in der Kommunikation und Beratung. Das braucht es auch in der interprofessionellen Zusammenarbeit. Okay, rechtlich haben wir bestimmte Bedingungen, damit Menschen die Ausbildung machen oder in Deutschland als Fachkräfte arbeiten. Da gibt es halt auch verschiedene Sachen, die man vielleicht erwähnen kann, wie im Migrationsstatus, welche Sachen gibt es da? Ist es ein vorläufiger oder ein tatsächlicher Aufenthaltsstatus und so weiter? Da würde alles viel zu tief und viel zu weit gehen, glaube ich. B2-Niveau hatten wir gesagt, rechtlich. Und im letzten sind wir dann auch wieder rund, weil Ethik und Wertehaltung und wirklich Offenheit und Würde zu wahren des Menschen gegenüber macht halt einfach, ein Mensch ist Mensch, egal welche Sprache er spricht, egal welche Hautfarbe er hat, egal welche Kultur und Religion er hat, füreinander neugierig zu sein, aufeinander neugierig zu sein und gemeinsam vielleicht miteinander zu lernen, macht es dann zu einer runden Sache, kultur- und sprachsensibel zu arbeiten. Gut zusammengefasst oder wollt ihr ergänzen?
Nee, sehr gut zusammengefasst. Das Einzige, was wir immer feststellen, ist, dass es so viel zu diesem Thema gibt, dass man tatsächlich stundenlang drüber reden kann, aber irgendwann schaltet der ein oder andere aus. Deswegen ist das so ein kleiner Teaser von dem, was wir so alles im Petto haben. Genau.
Sehr, sehr viel. Ich habe wirklich viel gelernt. Dankeschön. Ihr habt mich auch noch mal zum Reflektieren und Nachdenken gebracht und mir Tipps für meinen Unterricht dagelassen mit den Vor- und Nachbereitungsaufgaben. Ja, auch so Fallbeispiele in verschiedene Sprachen einfach zu machen. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Also ich habe viel mitgenommen. Dankeschön.
Sehr gerne, das freut uns.
Dann sagen wir doch den Zuhörern Tschüss, oder?
Tschüss.
Das Ende.
Ich habe mal kurz die, ihr stoppt, wir fliegen gleich raus, wir haben dann auch eine Minute, weniger als eine Minute.
Okay. Ja, wir sind so in unserem Element, ne?
Das ist mega, mega gut. Wir gehen einmal kurz raus und wieder rein und dann würde ich auch sagen, wir machen so eine Zusammenfassung und unten diese Kompetenzbereiche noch, so circa 10 Minuten, sonst wird die Folge auch zu lang.
Ja.
Okay, bis gleich.
Das Ende.
Sehr schön. Dankeschön. Ja. Jetzt muss ich noch die Aufnahme stoppen. Warte. Na, ich will nicht.
Tatort Pflege.